Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Digital einfach machen. Heute mit der Nachklappfolge zum Sparkassentag in Nürnberg. Warum ein Nachklapp? Nun ja, wir hatten ja dort die Chance, gemeinsam mit der Deutschen Telekom live einen Prototypen der kommenden Eudi-Wallet zu zeigen. Eudi-Wallet, ihr ahnt es schon, heute geht's mal wieder um digitale Identitäten und was da alles aktuell passiert. Deswegen auch an dieser Stelle mal wieder Hallo Olli.
Hallo Frank. Schön, dich wieder zu sehen.
Ja, und zu hören.
Und zu hören, genau, ja.
Wie immer ein besonderes Vergnügen. So, und bevor ihr denkt, schon wieder digitale Identitäten, der Podcast heißt ja eigentlich digital einfach machen und nicht digitale Identitäten einfach machen, bitte nicht abschalten. Wir haben wirklich einiges Neues zu erzählen. Und wenn ihr uns das nicht glaubt, dann vielleicht jemand anders mit einem kompetenten Blick von außen. Wie sehen eigentlich andere Akteure der Wirtschaft die Eudi-Wallet? Glaubt jemand außer Olli daran? Das wollen wir unseren heutigen Gast fragen. Hallo Dirk, herzlich willkommen. Und ganz kurz, Dirk kommt von einem der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen und stellt sich und seinen Arbeitgeber gleich mal als erstes vor.
Hallo Frank, hallo Olli. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann bei eurem Podcast. Und Digitalisierung einfach machen, das ist wirklich ein richtig gutes Stichwort für uns bei der Deutschen Telekom. Ich komme nämlich von der Deutschen Telekom, von der T-Systems und bin dort verantwortlich für die gesamte Telekom-Gruppe für das Thema digitale Identitäten. Und ja, wir glauben an die Eudi-Wallet.
Was mich ja total überrascht, dass ihr da einen eigenen Bereich für digitale Identitäten habt. Also wir haben ja hier einen Propheten im Sparkassenlager, das ist Olli, der allen erzählt, da muss man nicht nur sich mit beschäftigen, sondern das ist das wohl wichtigste Digitalisierungsvorhaben Europas seit dem, oder überhaupt das wichtigste Vorhaben seit dem Euro. Aber euch beschäftigt das ja schon länger, Dirk, oder?
Genau, wir haben angefangen mit dem ganzen Thema digitale Identitäten im Jahr 2020. Damals gab es ein Call for Action noch von der ehemaligen Bundeskanzlerin, von der Angela Merkel. Die hat damals 16 CEOs von großen Unternehmen eingeladen, unter anderem eben auch meinen Chef, den Tim Höttges. Und der durfte dann einen quasi Adjutanten mitbringen, der quasi als Chief of Rating Officer das ganze Thema digitale Identitäten aus der Taufe gehoben hat. Und so haben wir angefangen damals mit dem Kanzleramtsbereich, das Thema digitale Identitäten für Deutschland als Ökosystem zu entwickeln. Da haben wir am Anfang ein bisschen technisch experimentiert, auch mit Technologien, die wir heute nicht mehr nutzen und haben viel Erfahrung gesammelt und haben das Ganze weiterentwickelt, sehr konsequent über die Jahre und daraus ist im Endeffekt eine Anwendung entstanden für das Thema Gesundheitswesen, was wir heute bei der Pharma und bei der Oracle nutzen und wir haben die ganze Zeit lang im Hintergrund immer schon die sich entwickelnde Architektur der europäischen digitalen Wallet immer mit betrachtet, mitentwickelt und haben von vornherein auch bei den Krankenkassen deshalb schon diese EODI-Wallet-Architektur eingesetzt und jetzt sind wir natürlich stolz, dass wir jetzt langsam in die Zeit kommen mit der neuen Regierung, wo jetzt das Thema EODI-Wallet wirklich das Licht der Welt für alle Bürger in Deutschland und in Europa erblicken wird. Insofern kann ich Olli nur recht geben. Die EODI-Wallet wird der Generalschlüssel sein und damit auch der Digitalisierungsturbo für alles, was wir im Bereich Digitalisierung in Deutschland, aber auch in Europa in den nächsten Jahren sehen werden. Weil ohne passenden Generalschlüssel kommst du halt nicht in dein Haus rein. Und das ist im Prinzip genau die Maxime, an die wir glauben. Und deswegen sehen wir in der EODI-Wallet wirklich ein enormes Potenzial, um die doch noch in Deutschland leider zurückständige Digitalisierung jetzt endlich mit diesem Turbo zu beschleunigen.
Da steigen wir sicherlich gleich nochmal was tiefer ein, auch wenn du jetzt schon ja einige Dinge angesprochen hast. Aber ich muss nochmal so ein bisschen in der Historie schwelgen. 2020, das Projekt, von dem du sprichst, da kann ich mich auch dunkel dran erinnern. Ich glaube, der Adjutant, den wir geschickt haben, das war der Olli, oder Olli? Das heißt, du kennst den Dirk auch von damals her?
Ja, genau daher. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher schon kannten durch die anderen SSI-Projekte, aber auf jeden Fall seit der Angela Merkel-Runde. Und man kann ja dann im Fazit schon sagen, Dirk, Angela Merkel hat uns beide überzeugt, doch an dem Thema festzuhalten, oder? Auch wenn wir es damals nicht zu Ende gebracht haben, aber das war schon ein entsprechender Impuls, der mich damals, der vorher noch nie mit dem Thema zu tun hatte, schon abgeholt hat.
Na gut, ich hatte schon vorher mit dem Thema digitale Identitäten zu tun, zugegebenermaßen, aber in meiner Rolle als CEO von der Telekom Security mehr mit den klassischen Elementen rund um PKI-Infrastrukturen, also wo man im Prinzip mit Private Key-Logiken im Endeffekt Identitäten nachgewiesen hat. Und was wir halt mit der neuen Technik, SSI, du hast es angesprochen, angesprochen, Olli, Self-Sovereign Identities eigentlich beweisen wollten, war, dass eben wir das jetzt umdrehen konnten von einer zentralen Logik in eine dezentrale Logik für das Identity Management. Und das ist uns auch gelungen, wenngleich wir damals auch einen großen Fehler noch gemacht haben. Wir haben nämlich mit Blockchain-Technologie damals gearbeitet, vielleicht erinnerst du dich noch dran, Hyperledger Indy als Stichwort. Und dann haben wir relativ schnell alle gemerkt, das bringt's nicht, das funktioniert nicht. Und deswegen sind wir dann auch auf die neuen Technologien, die jetzt in dem Architectural Reference Framework von der EODI Wallet benannt sind, mit dem Thema OpenID for Verifiable Credentials und for Verifiable Presentations gegangen. Und damit haben wir eine ganz andere schlagfertige Technologie. Insofern würde ich nicht sagen, dass das Projekt damals nicht erfolgreich war. Der erste Technologieansatz, den wir gewählt haben, der war nicht erfolgreich, das stimmt. Aber die Grundlogik zum Thema Dezentralisierung und dem Bürger wirklich seine Souveränität wiederzugeben über seine Daten und damit auch einen Beitrag zu leisten für das Thema europäische Souveränität, das war uns allen ganz wichtig. Das hat uns geeint, Olli, alle anderen auch, die mit dabei gewesen sind. Da gab es ja aktivere und auch weniger aktivere Protagonisten. Ihr wart immer von Anfang an als Sparkassen da auch mit bei den Aktiven dabei, genauso wie wir als Telekom. Und insofern haben wir das auch wirklich weiterverfolgt. Und jetzt freut es mich umso mehr, dass wir wieder gemeinsam jetzt in die nächste Runde gehen, wo es jetzt wirklich darum geht, das Thema in Deutschland wirklich publik zu machen für alle unsere 84 Millionen Einwohner.
Frank, und da muss ich vielleicht noch mal eine kleine Anekdote bringen, weil du ja von mir sprachst als den Propheten. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einer der größten Banken der Welt, einer französischen. Die haben ja tatsächlich 2 oder 3 Banken in der Top 10. Und diese Person, die mir geschrieben hat, hatte als Footer und als Titel Direktor EUID Wallet. Ja, Direktor EUID Wallet. Also das heißt, andere Banken vergeben schon halt schon Titel. Ja? Also sind wir mindestens schon 3. Und die Franzosen waren jetzt, ohne denen jetzt was zu wollen, jetzt nicht die allerersten, die gesagt haben, hurra, das machen wir direkt und vor allem auch mit Banking. Aber auf jeden Fall haben sie schon die entsprechenden Posten verteilt. Also musst du jetzt mal mit deinem Chef reden, ob du nicht auch so einen schicken Titel kriegst. Ne?
Ja, wer weiß also, das. Titel sind mehr dein Ding, glaube ich. Aber was ich raushöre, was wir sicherlich jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln können, ist zum einen, dass wir jetzt andere technologische Rahmenbedingungen haben als damals bei dem SSI-Projekt. Das habe ich noch verstanden. Zum anderen habe ich aber damals auch das SSI-Projekt der Bundesregierung als deutsche Veranstaltung wahrgenommen. War es das auch? Und das ist ja jetzt eben nicht mehr so.
Naja, man muss sagen, teils. Es war zwar in Deutschland initiiert, aber war ja schon abgeleitet aus dem im September 2020 getroffenen Beschluss der EU-Kommission mit der Ursula von der Leyen, wirklich in Europa eine einheitliche europäische digitale Identität einzuführen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir damit im Prinzip den Weg freigemacht haben in Europa zu einer Einführung einer solchen digitalen Identität, die dann auch Gesetzeskraft erlangt. Und das Gute ist ja, im Oktober 2026, also gar nicht mehr so lange hin, ungefähr ein reichliches Jahr noch, muss jedes Land in Europa, alle 27 Mitgliedsländer, müssen wirklich eine europäische digitale Wallet nach EUDI-Standard im Endeffekt mindestens einführen. Es wird bestimmt noch mehr geben. Nur 27 werden wir definitiv sehen. So. Und das besagt im Prinzip eben so eine ganze Menge aus über diese Power, dieses Potenzial, was da dahinter steckt, weil wir dann wirklich zum ersten Mal in der Lage sind, mit unseren Ausweisdokumenten, egal ob das jetzt Reisepass ist, Führerschein oder unserem eigentlichen deutschen Ausweisdokument, was wir dann PID nennen, Personal Information Data, was dann quasi das Äquivalent vom Personalausweis ist, damit kann ich halt in ganz Europa einheitlich überall alle Vorgänge zum Thema digitales Ausweisen vollziehen. Und das ist wirklich ein Milestone, weil bisher ist es ja extrem fragmentiert in Europa. Und wir haben zwar in Deutschland den extrem anerkannten und auch kryptografisch sicheren digitalen Personalausweis, unsere EID, auf die wir auch stolz sein können. Da beneiden uns viele Länder in Europa. Nur leider Gottes sind wir das einzigste Land in Europa, was diese Technologie hat. Und wir haben es leider auch nicht vermocht, mit verpflichtenden Use Cases wirklich das Ding wirklich mal schon zum Markterfolg zu führen. Insofern haben wir jetzt die einmalige Chance, mit dieser neuen einheitlichen Technologie, die in allen Ländern gleich ist, dieses Thema eben wirklich richtig anzupacken. Und da wollen wir alle mithelfen. Und da freut es mich, dass wir natürlich hier eine Allianz haben von den erstens Wissenden, zweitens aber auch Wollenden und Könnenden, die dann wirklich das Thema Digitalisierung einfach jetzt mal machen, würde ich dazu noch ergänzen, wirklich exekutieren.
Aber vielleicht nur als Ergänzung, Frank, ganz kurz. Also es ist schon so, damals unter Angela Merkel, da hatten wir noch nicht den regulatorischen Rahmen. Also den hatten wir noch nicht. Die EIDAS-Regulierung ist jetzt später gekommen. Und du hast es ja selber gesagt, Dirk, wir hatten damals ein Technologie-Setup, ich glaube, der im Grunde Over-Architecture war über den Ansatz. Das heißt, neu ist jetzt wirklich auch mit der EU-Wallet, dass wir eine europaweite Regulierung haben, also wirklich einen Gesetzeskontext. Und das Zweite ist, wir haben uns auch meines Erachtens auf ein Technologie-Setup geeinigt, das durchaus schon sehr mature ist, OpenID, du hast es eben gesagt, und halt auch mit PKI arbeitet. Das heißt, dort auf dem aufsetzt, was schon eine gewisse Reife hat. Das sind schon zwei Aspekte, die meines Erachtens etwas anders sind. Die Idee, die logische Architektur, das Grundprinzip SSI, alles das Gleiche. Aber so ist das halt mit Ideen, die pivotieren. Wir machen immer noch das Gleiche wie vor 5 Jahren, aber vielleicht jetzt durchaus mit höheren Chancen, weil sich da das Umfeld schon geändert hat.
Ja, absolut richtig. Das Thema Regulierung und das Thema AI, das 2.0, ist natürlich erst im Nachgang dann auch final beschlossen worden. Und wenn wir ehrlich sind, der Standard lebt ja jetzt noch. Wir werden jetzt noch im Endeffekt Änderungen und Ergänzungen erleben. Und das Schöne ist, wir sprechen immer über die AODI-Wallet eigentlich als eine Wallet für die Person. Wir diskutieren jetzt schon im Prinzip über die AODI-Business-Wallet, also die Wallet dann auch für Organisationen. Daran sieht man alleine, dass das ganze Thema wirklich evolutionär sich immer weiterentwickelt. Und das wollen wir auch. Und wir wollen halt auch, dass die vielen Anmerkungen, die wir auf der einen Seite zum Thema verbesserte Sicherheit in den Standard gebracht haben, dass die halt berücksichtigt werden, aber gleichzeitig eben auch die Einfachheit des Nutzers im Endeffekt im Vordergrund bleibt, weil nichts wird akzeptiert, wenn zum Schluss es zwar mega sicher ist, aber kein Mensch es im Endeffekt bedienen kann. Insofern müssen wir diese Balance zwischen rechtsverbindlichen, sicheren digitalen Identitäten auf der einen Seite und dem Thema Nutzererlebnis und dem Thema wirklich Ease of Use, das müssen wir im Endeffekt hinkriegen. Und die heutige AODI-Wallet-Architektur und auch die Nutzbarkeit, die zeigt wirklich, dass das extrem intuitiv ist und dass Menschen, die damit nie was gemacht haben, sehr, sehr schnell auch wirklich in Kontakt kommen, das sofort intuitiv umsetzen können. QR-Code kann halt jeder scannen und damit kann man halt wirklich Credentials in die Wallet hineinladen und dann eben auch wiederum ins Präsentieren bringen, wenn im Prinzip mich eine Bank zum Beispiel fragt, präsentieren Sie doch mal Ihre Identität, wenn Sie halt einen neuen Bankaccount anlegen wollen.
Also eins kann ich auch wieder wiederholt sagen, das merke ich jedes Mal, wenn ich mit euch beiden zusammen bin, also ihr seid zwei absolute ID-Enthusiasten, ne? Also man kann euch auch fast nicht stoppen, aber ich würde gerne das nutzen, das, was ihr alles schon gesagt habt, um das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, so nach und nach. Du hast ja gerade gesagt, es gibt schon eben die Wallet der Telekom, ihr seid schon präsent bei den Krankenkassen bei zumindest 2. Wäre super, wenn du da nochmal gleich so ein paar Dinge darüber verlierst, was da denn genau umgesetzt worden ist. Und das ist mir ganz wichtig, ich würde natürlich total gerne euch erzählen lassen, wie haben wir denn gezeigt, dass diese Wallet eben nicht nur eine Idee ist, über die man reden kann, sondern etwas, was man sich auch anschauen und selbst erleben konnte, weil genau das war ja das, was wir am Sparkassentag in Nürnberg auch gezeigt haben und das ja doch vor einiger Prominenz, ne? Da kommen wir dann vielleicht auch noch zu. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen zurück, was habt ihr konkret jetzt mit den Krankenkassen schon umgesetzt, was ist da schon live und was ist davon eigentlich schon Eudi Wallet?
Also, was ich gut finde, es war die Diskussion vorhin mit dem Thema Titel, Direktor, AODI-Wallet. Wir haben das bewusst nicht AODI-Wallet alleine genannt, sondern bei uns heißt das Thema digitale Identitäten. Warum? Weil wir auch eine klare Philosophie haben, dass wir halt auch bestehende Systeme und bestehende Technologiestandards, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen OpenID Connect, dass wir das auch im Endeffekt irgendwie mitbedienen müssen. Und die Nutzung für das Thema elektronische Patientenakte bei den Krankenkassen, die obliegt eben einer solchen Regulierung durch die Gematik, durch das Bundesgesundheitsministerium, über das Thema OpenID Connect Standard. Insofern ist das noch gar nicht AODI-Wallet von dem Protokoll und von den gesamten übrigen Mechaniken. Aber was wir von vornherein schon gemacht haben, ist, dass wir in diese Technologie etwas eingebaut haben, nämlich dass die Credentials erstens nicht auf dem Smartphone gespeichert werden, sondern in einer hochsicheren Cloud. Und das ist eine souveräne Cloud, eine Confidential Computing Cloud.
Also die, keine amerikanische Cloud.
Nein, eine Eigenentwicklung der Deutschen Telekom und die ist sogar Open Source basiert. Für das Thema Vertrauen hat auch die BSI C5 Zulassung, sodass quasi diese Credentials dort hochsicher abgespeichert werden auf Basis von HSM-Kryptographie. Das heißt, die Schlüssel, die wir da für die Beschlüsselung benutzen, werden alle in einem HSM, also in einem Hardware Secure Module erzeugt.
Und damit das ist dann aber wieder auf dem Smartphone oder wo
nein,
ist
nein, 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 das alles in der Cloud. Also das heißt, wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel große amerikanische Hersteller, man kann es auch nennen, Apple zum Beispiel, die Möglichkeit uns geben, dass wir auf die Trusted Secure Elements im Smartphone zugreifen können. Und wir haben damals bei dieser Krankenkassenlösung von vornherein gesagt, wir müssen das aber für jedermann anbieten können. Deshalb haben wir ein Remote Trusted Secure Element gebaut. Dieses Remote Trusted Secure Element läuft eben in dieser Open Sovereign Cloud, die wir als die Systems entwickelt haben. Mhm. Und die wird auch nur in Deutschland gehostet, in Magdeburg-Biere und in Frankfurt. Und das Gute ist, die Daten werden nicht nur adressverschlüsselt und transport, sondern sogar während der Prozessierung. Das heißt, wir haben wirklich ein confidential Computing. Und dieses Setup, das nutzen wir im Endeffekt jetzt schon bei den Krankenkassen. Ist auch wichtig. Wir müssen ja die hochwichtigen und relevanten Patientendaten auch besonders schützen. Und diesen selben Mechanismus, den haben wir auch im Endeffekt in der EOD iWallet auch als eine Option. Und dort werden wir den auch so einsetzen. Deswegen haben wir unser EOD iWallet als Deutsche Telekom auch auf dieser Technologiebasis gebaut. Das hat einen riesen Vorteil, nämlich niemand außer der Nutzer selbst hat Zugriff auf seine Daten. Damit entsteht ein sogenannter Betreiberausschluss. Das heißt, niemand, kein Ministerium, keine Telekom, kein niemand kann auf die Daten zugreifen. Nur der Nutzer, also in dem Falle Frank oder Olli, ihr selber könntet auf eure Credentials, auf eure Identity-Informationen zugreifen, sonst niemand. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Dezentrale Verwaltung dieser Informationen durch den Bürger, egal ob die jetzt auf dem Smartphone oder in einem persönlichen Postfach in der Cloud gespeichert sind. Das sind einfach Usability- und Security-Aspekte. Wenn ich es halt nicht sicher auf einem Apple-Smartphone draufkriege, dann muss ich mir anders behelfen. Und das haben wir bei den Krankenkassen sowohl bei der Barmer als auch der AOK schon realisiert. Insofern haben wir die Technologiegrundlagen der EOD iWallet jetzt schon im Endeffekt bei den Krankenkassen. Und jetzt kommen wir eben dazu, diese Protokolle, mit denen wir nach außen kommunizieren, mit denen dieses ganze Ökosystem funktioniert, auf das komplette EOD iWallet-Format anzuheben. Aber die Grundarchitektur, die bleibt bestehen. Und das ist am Ende des Tages genau das, womit wir im Endeffekt von vornherein seit 2020 diese Entwicklung kontinuierlich und richtig zielgerichtet entsprechend vollzogen haben. Immer in dem Wissen, dass irgendwann dieser Generalschlüssel gebraucht wird und wir auch in unserer Rolle für das Thema der nationalen Verantwortung für Deutschland als Telekom da unseren Beitrag dazu auch leisten.
Da hatte ich jetzt ganz viele Fragen, aber vor allem eine. Vielleicht, Olli, kannst du mir die beantworten? Also ich hätte verstanden, die Telekom liefert auch Grundlagen, wenn man so will, auch technische Vorschläge halt für das kommende europäische System. Ich glaube, du sprichst immer vom ARF. Wie passt denn das zusammen und was passiert da eigentlich? Und wie kommt man denn überhaupt europaweit zu so einem Standard? Am Ende wird es ja mehrere Wallets geben, das haben wir ja schon mal aufgearbeitet. Jeder Staat hat mindestens eine und die bauen die ja nicht alle unterschiedlich, sondern da gibt es ja wahrscheinlich Grundlagen, nach denen die gebaut werden. Typischerweise muss man sich ja auch an bestimmte Konventionen halten, Standards auch haben. Und das ist doch das, habe ich das richtig verstanden, Olli, was ihr ja auch auf europäischer Ebene mitbeschreibt und wo sowohl die Telekom als auch eben wir als Sparkassenorganisation mitwirken. Ist das richtig, Olli?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus, weil halt, du hast es ja eben gesagt, jedes Member State, also jedes Land in Europa, die 26 eine eigene Wallet herausbringen können und die wiederum entscheiden können, ob sie eine herausbringen oder vielleicht mehrere oder private Parteien entsprechend damit beauftragen, ist es ja umso wichtiger, und das verlangt ja auch die Regulierung, dass diese kompatibel sind, ist es umso wichtiger, dass du sehr enge Standards dort setzt. Ne? Denn die Dinge müssen ja miteinander sprechen, die müssen kompatibel sein. Eine Wallet aus Frankreich muss mit einer Wallet aus Deutschland kompatibel sein. Und anders als frühere Regularien, die halt sehr abstrakt beschrieben haben, wie zum Beispiel PSD2, da muss jemand seinen Datenschatz öffnen, ist ja dort nie gesagt worden, wie es geht. Aber um dem Prinzip gerecht zu werden, 26 verschiedene Hersteller müssen aber miteinander kommunizieren können und das nicht durch Übersetzung, sondern direkt, ist es halt wichtig, den Standard so eng wie möglich zu fassen. Und das ist wirklich neu, dieses sogenannte ARF, du hast ARF gesagt, Architecture Reference Framework, fasst halt diverse Standards zusammen, beschrieben werden, die dann referenziert werden, die dann nochmal in den Implementing Acts und in der Tat aus verschiedenen Quellen heraus. Da kann der Dirk bestimmt andere Perspektiven beitragen als ich. Aus verschiedenen Perspektiven heraus werden diese Standards beeinflusst. Ja, beeinflusst aus Arbeitsergebnissen der sogenannten Large-Scale Pilots. Also wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, NOBIT, EWC oder Potential. Die haben halt gewisse Erfahrungen gesammelt, spielen das zurück. Dann werden Marktimpulse aufgegriffen, entsprechende Standardisierungsgremien arbeiten dazu, weil OpenID hat ja auch ein Backing und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel fließt da zusammen und die EU-Kommission versucht halt dort ein vernünftiges Set zu machen. Und zum Beispiel wird es für uns ja jetzt interessant, während wir halt für gewisse Sicherheits- und Identity-Standards bereits sehr viel festgelegt haben, ist aber für SCA und Payment als solches noch einiges offen, beziehungsweise das meiste. Und so schauen wir dann halt, und deswegen haben wir uns ja auch in den LSPs jetzt entsprechend auch verlängert, erweitert. Es gibt jetzt die zweite LSP-Serie mit Aptitude. Versuchen wir halt in unserem Projekt heraus, den vernünftigsten Standard zu definieren und den dann zurückzuspielen in eine ARF, in die entsprechenden Implementing Acts, in Rulebooks, sodass das zusammenwächst, was ich eingangs gesagt habe. Wir brauchen brauchen so präzise Standards, dass du halt praktisch wie bei einem Browser, du hast einen Safari-Browser, du hast einen Opera-Browser, du hast einen Chrome-Browser und alle können die Webseite aufrufen, die gleiche und möglichst sehr identisch anzeigen. Das liegt daran, weil den Entwicklern absolut klar ist, nach welchen Regeln sie arbeiten müssen. Und wenn wir das nicht genauso hinkriegen wie halt in der Webwelt, in der HTTP-Welt, dann wird dieses Modell mit den Wallets einfach nicht funktionieren. Weil, was wir ja verhindern müssen, und das der letzte Satz ist, so jemand wie wir, also eine Relying Party, die dann halt Wallets aus ganz Europa akzeptieren müssen, wir können auf gar keinen Fall jetzt anfangen, 26 verschiedene Derivate da zu implementieren, weil halt die Franzosen irgendwas anders interpretieren als die Deutschen. Und wir da am Ende im Backend verrecken, weil das ein extremer Aufwand ist, diese verschiedenen Standards dann zu implementieren. Das muss, damit es funktioniert, muss das so eng wie möglich definiert werden. Das ist neu. Also der Regulator hat das früher nie so gemacht. Noch nicht, also nicht mir bewusst. Aber das ist ungefähr die Philosophie. Und deswegen, Dirk, gerne von dir. Du kommst ja aus einer anderen Perspektive. Aber das wäre jetzt die Sicht, die ich da mitgenommen habe aus den letzten Jahren, muss ich fast schon sagen.
Völlig korrekt dargestellt, Olli. Ich glaube, was man eigentlich nur ergänzen muss, ist, dass ja neben dieser Regulierung es im Prinzip vor allem noch darauf ankommt, dass man über Interoperabilitätstests auch wirklich genau ausprobiert, dass eben diese Kompatibilität, von der du gesprochen hast, am Beispiel der Browser eben auch genauso für die Wallets funktioniert, weil kein Unternehmen hat die Zeit und Kraft, sich irgendwie tendenziell mal mit 40 verschiedenen Wallets im Endeffekt zu beschäftigen. Die müssen auf Knopfdruck alle im Endeffekt mit demselben Protokoll an der Außenkante funktionieren. Trotzdem gibt es noch kleinere technische Nuancen, die auch die Spezifikation möglich macht. Der eine speichert es auf dem Smartphone und glaubt im Endeffekt da die maximale Sicherheit für das Thema höchstes Vertrauensniveau zu bekommen. Wir haben das halt, wie gesagt, auch als Usability-Aspekten für den Nutzer woanders hingelegt, in diese Open Sovereign Cloud. Hat den riesen Vorteil, dass wenn das Gerät zum Beispiel ins Wasser fällt.
Genau, das wäre meine nächste Frage.
Den Gerätewechsel im Endeffekt.
Gerätewechsel ist ja unser
das Thema. Brauchst du nämlich nicht alles wieder neu laden, weil das ja alles noch in deinem hochsicheren Cloud-Tresor liegt und du musst nur die Gerätebindung für diese Credentials neu erzeugen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man intern das technologisch im Endeffekt abbilden kann. Wir haben da, wie gesagt, unseren eigenen Weg gefunden. Mittlerweile haben wir mit der Barmon AOK 36 Millionen Versicherte, die diese Technologie von uns nutzen können. Und das wollen wir natürlich jetzt für die EODI-Wallet auch entsprechend verlängern. Insofern bieten wir auch wirklich bewusst dem deutschen Staat hier gemeinsam auch die Mithilfe an, wissen, dass wir da quasi auch nicht alleine und exklusiv unterwegs sein wollen, sondern das ist wirklich die Idee einer sogenannten Public-Private Partnership. Das heißt, der Staat und auch die unterstützenden Industrieunternehmen, wie zum Beispiel Sparkassen, wie wir, aber auch eine Menge andere, die haben Interesse daran, dass man eben wirklich gemeinsam dort möglichst vom Tag 1 an möglichst viele Use Cases in das Ökosystem reinbekommt. Und dann wird das auch wirklich funktionieren. Dann werden die Bürger das auch akzeptieren. Wenn man nur wirklich für einen einzigen schmalen Use Case diesen ganzen Aufwand treibt, dann wird das Ganze nicht funktionieren und wird auch wirklich echt ein Rohkrepierer, um das mal so zu nennen. Andere Länder haben es ja auch geschafft, in Europa innerhalb eines Jahres wirklich eine hundertprozentige Penetration mit einer digitalen Identität zu schaffen. Beispiel Estland. Die haben einfach gesagt, okay, gibt keine Steuererklärung mehr ohne digitale Identität. Und in Deutschland gibt es bis jetzt keinen einzigen Use Case, außer eben einen. Das ist der Zugriff auf die elektronische Patientenakte im Gesundheitswesen, wo man eine digitale Identität braucht. Insofern hat auch die deutsche Regierung mit der alten Legislatur wenigstens mal die Hausaufgaben da gemacht und hat wirklich einen Use Case fest definiert. Wenn wir das jetzt alles noch portieren auf die neue Technologie der EODI-Wallet und das auf viele Use Cases ausdehnen, dann werden wir sehr schnell im Endeffekt eine sehr hohe Akzeptanz der Bevölkerung erleben, aber eben auch der Industrie und der Gesellschaft, auch der staatlichen Akteure und Institutionen. Weil dann haben wir nämlich wirklich den einfachen, rechtsverbindlichen Generalschlüssel für alles. Und ich habe dann wirklich Evidenz, wen ich im digitalen Prozess bearbeite. Weil heute kennt jeder noch die alte Situation, legen Sie sich einen Account an, Mickey Mouse 26. Sie kriegen dann die E-Mail-Adresse, ein One-Time-Passwort zugeschickt. Jeder weiß dann, dass die E-Mail-Adresse stimmt. Aber wer an der E-Mail-Adresse an der Tastatur sitzt, weiß keiner. Und genau das ist das Problem, was wir wirklich lösen müssen. Und da wird die EODI-Wallet helfen, das standardisiert, einheitlich und hochsicher für alle Bürger in Europa abzubilden.
Olli, ganz kurz, weil ich will dich auch gleich fragen. Jetzt sind wir ja bei einem besonders spannenden Thema, nämlich der Frage der Akzeptanz. Du hast jetzt gerade Estland erwähnt. Wir wissen ja von den Nordics, dass die da viel weiter sind als wir, was Digitalisierung allgemein angeht. Und warum sind die das? Zumindest ist das, was sie uns immer sagen, weil sie eben digitale Identitäten teilweise schon seit vielen Jahren auch anbieten und die auch weit verbreitet sind. Na, und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem von der Nordea Bank. Und er sagte, wisst ihr was, bei uns ist das halt so,
unsere Bürgerinnen und Bürger vertrauen dem Staat. So, jetzt schaue ich nach Deutschland. Ne, du hast halt gesagt, wir werden dann ne, Kraft der Leistung, die wir anbieten, der Themen, die wir anbieten, das Vertrauen auch bekommen. Ist das so? Weil man muss ja auch sagen, zumindest ist das, was ich wahrnehme, ja schon so. Also wenn Kritik kommt an so Themen wie einer staatlichen digitalen Identität, dann hört man die doch meistens aus Deutschland. Oder vertue ich mich da, Olli?
Ja, ich wollte eigentlich eben noch mal mit Fachwissen glänzen. Kombiniert,
später auch noch.
Ja, kombiniert mit einer Anekdote. Ich habe gestern oder heute gelesen, der erste Personalausweis oder der erste Personalausweis ähnliche Ausweis ist 1441, glaube ich, erstmalig eingesetzt worden. Und wir arbeiten heute noch immer nach dem gleichen Prinzip. Das ist zwar jetzt kein Papier mehr, damals war das Papier und ist Plastik und vielleicht ein Foto drauf, aber vom haptischen Element sind wir seit 1441 nicht weitergekommen. So, die Frage ist einfach, wenn du was verändern willst, ja, wenn du wirklich dich weiterentwickeln willst, dann darfst du halt nicht nur auf die Risiken schauen, sonst ist nämlich die Lösung immer leere Menge. Das heißt, du musst gewisse Risiken eingehen und die bestmöglichst managen. Es gibt einfach dort, und derjenige würde lügen, es gibt kein Null-Risikoszenario, wenn du sowas einführst. Das ist erstmal die einfache Antwort. Und wir Deutschen neigen dazu, nach diesem Null-Risiko, nach der Null-Risikolösung zu suchen. Und die Null-Risikolösung heißt, lass es, wie es ist. Never touch a running system, und da bleibst du halt da stehen, wo du bist. Und das haben die anderen einfach anders. Die sind genetisch dort anders unterwegs. Die sehen halt Chance, Risiko. Die nehmen die Chancen und versuchen, die Risiko zu managen. Das ist Antwort 1. Antwort 2 ist, im Ausland ist man einfach tendenziell auch eher geneigt, neben den Risiken auch zu kooperieren. Also was ja die Skandinavier groß gemacht hat, ist, dass sie sich mit dem Staat ins Bett gelegt hätten. Das klingt jetzt bösartiger als das meine, aber die haben
also wirklich... Also Dirk hätte das jetzt als Private-Public-Partnership bezeichnet, was
genau,
beschrieben hast.
Ich bin halt ein Boomer und meine Sprache kommt als aus den 80ern oder 70ern, das ist so. Ja, das ist der zweite Aspekt, und der dritte Aspekt ist einfach, die haben auch verstanden, direkt Tagesrelevanz in ihre Identity-Themen zu bringen. Das heißt, Identity ist in Skandinavien, in Nordeuropa, auch in Lettland, Litauen, ist verbunden mit Banking. Ja, die haben einfach gewusst, wenn wir irgendwas mit einer Wallet machen wollen, dann müssen wir das wie in der physischen Welt. In der physischen Welt ist auch mein Portemonnaie, besteht das aus Identity, aber auch aus irgendwas, was mit Geld zu tun hat. Das haben die gemacht. Also die drei Aspekte sind es. Sie nehmen einfach das Risiko. Ja, sie kooperieren, Public-Private Partnership, um jetzt mal sprachlich sauber zu sein. Und das Dritte ist, sie haben einfach verstanden, Tagesrelevanz ist wichtig. Und die drei Dinge haben sie anders gemacht als wir in Deutschland. Deswegen stehen sie woanders da als wir jetzt. Gibt vielleicht noch 4, 5, aber ich würde sagen, das sind die drei, die mir auf die Schnelle einfallen.
Aber ihr glaubt, dass wir das jetzt auch hinkriegen, Dirk?
Absolut. Also ich glaube, dass wir im Prinzip auch eine ganze Menge Dinge jetzt anders machen. Also in der Vergangenheit war ja immer so ein bisschen die Angst, naja, der Staat gibt mir einen Personalausweis, kann ja nicht irgendwie tracken und tracen, was ich da eigentlich mache, wo ich dann kontrolliere. Und das sind, glaube ich, so die Ängste, die bei den Bürgern existieren. Und das ist ja genau der Vorteil des neuen Systems. Ich lade meine digitale Identität zwar in meine Wallet, aber die Informationen, die da drin sind, die sind alle im Prinzip nur bei mir gespeichert. Und wenn ich die präsentiere, wird auch über sogenannte Anonymisierungsmechanismen, über sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, werden auch alle meine Spuren verwischt. Das heißt, es gibt auch keine Traceability, wie man so schön sagt. Weiß dann hinterher gar nicht, ist da ein Usage-Pattern irgendwo existent, dass ich da einkaufe, dort einkaufe. Genau diese Anonymität, diese Zusicherung, die wollen die Bürger ja haben, und die ist mit der EUDI-Wallet definitiv gegeben. Und wenn das dann noch im Prinzip mit Sicherheit und mit Einfachheit in der Nutzung einhergeht, dann habe ich genau das, was wir eigentlich wollen, nämlich ein dezentrales System, wo quasi diese Identitätsinformationen nur mir gehören, mir als Bürger, und ich entscheide, wann ich wem, wo, wie und warum diese Identitäten präsentiere, und es kann keiner zurückverfolgen, nicht wie bei einem Facebook oder was auch immer, wo dann quasi als Datenkrake im Netz Profilinformationen gesammelt werden, die dann wirklich meistbietend verkauft werden in die Werbeindustrie. Das geht mit der europäischen EUDI-Wallet nicht, auch in Deutschland nicht. Und genau, glaube ich, diese Balance zwischen Einfachheit und Nutzerakzeptanz und Sicherheit auf der anderen Seite, das ist etwas, was wir auch kommunikativ natürlich ganz anders jetzt anfliegen müssen. Dazu verschiedenste Gespräche schon mit der Bundesregierung erfolgt über das Thema gemeinsame Kommunikation. Insofern ist das ja auch kein Kuhhandel zwischen dem Staat und der Industrie, sondern es ist wirklich eine gemeinsame Initiative, wo der Bürger im Mittelpunkt steht. Das Thema Self-Sovereignty des Bürgers, so ist das ja auch mal ursprünglich entstanden mit Self-Sovereign Identities als Technologie, redet man halt nicht drüber. Das Grundprinzip dieser Selbstsouveränität, das ist noch genau immer noch gültig. Und ich bin stolz darauf, dass wir das jetzt auch wirklich so konsequent technologisch als auch von den Sicherheitsaspekten umsetzen. Trotzdem müssen wir halt dafür Sorge tragen, dass es vor allen Dingen noch einfach ist und mir auch wichtig, um Tag 1 im Ökosystem eben möglichst viele Use Cases funktionieren. Und die wiederum müssen auch täglich dann im Endeffekt abgerufen werden. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Payment. Und deswegen haben wir das auch gemeinsam mit Olli entwickelt, dass wir wirklich im Endeffekt nicht bloß einmal, wenn ich im Start im Jahr im Prinzip irgendwie zum Bürgeramt müsste, das dann digital mache. Dafür ist das Ganze dann vom Aufwand auch viel zu groß. Wir brauchen ganz andere praktikable Day-by-Day-Dinge. Und da gibt es eine ganze Menge Use-Cases, die da im Endeffekt vom Tag 1 an zur Verfügung stehen werden.
Top-Überleitung, weil wir jetzt zum ersten Mal auch darüber gesprochen haben, dass die ID-Wallet ja nicht nur Identitätsnachweise beinhaltet, sondern wahrscheinlich auch, zumindest wenn es nach Olli geht und vielen anderen, auch Payment ermöglicht. Und genau das haben wir ja gezeigt auf dem Sparkassentag. Olli, erzähl doch mal so ein bisschen von Nürnberg. Na, was haben wir denn da gezeigt und wen hat's interessiert?
Also erstmal hatten wir einen ganz tollen Stand. Also die Digitale Agenda zusammen mit dem Digitallabor haben in Nürnberg ein Berliner Späti als Stand nachgebaut mit durchaus einfachen, aber würde ich sagen schon attraktiven Mitteln. Und an diesem Stand, der halt ein Späti ist und an einem Späti kann man Alkohol kaufen, kann man sonstige Sachen kaufen, konnte man halt mit einer EU-ID-Wallet bezahlen. Das heißt, ich habe dort praktisch eine EU-ID-Wallet gehabt. In dieser war ein Payment-Mittel, ja, und dieses Payment-Mittel war, wer sollte es anders denken, Vero. Und dann konnte ich halt mit einem Tap, das heißt mit einem QR-Code-Scan, später auch mal mit einem NFC-Scan, konnte ich halt mein Bier, mein Alkohol bezahlen und gleichzeitig mein Alter nachweisen. Und da werden direkt zwei Dinge deutlich. Das heißt, ich hatte die gleiche Usability wie bei einer Apple oder Google Wallet. Das heißt, es war ein Tap, ein Scan. Danach habe ich nicht irgendeine zweite App aufgemacht, sondern ich war damit authentifiziert, ich war verifiziert und konnte bezahlen. Und gleichzeitig habe ich gegenüber der Relying Party, also gegenüber dem Merchant, mein Alter nachgewiesen, weil also halt
dem Späti-Besitzer.
Dem Späti-Besitzer, weil halt die, aus der Wallet heraus auch das Alter an den Späti-Besitzer gesendet wurde, im Sinne von, er ist älter als so. Und das haben wir gemacht, das war das Grundprinzip. Und was halt das Besondere war, und deswegen kommt ja auch Dirk hier mit ins Spiel, die UID-Wallet war halt eine Telekom-Wallet. Ja, also eine Telekom-Wallet, das hat auch nochmal demonstriert, wir hatten zwei Wallets, wir hatten einmal die Prototypen-Wallet des Nobit-Projektes, aber dann die zweite Wallet, mit der wir diesen Payment-Use-Case abgebildet haben, war halt von der Telekom entsprechend gemacht und die war halt visuell so attraktiv dargestellt, dass halt jeder, der an dem Stand war, direkt verstanden hat. Das war eine Wallet, da sah man dann halt eine Versichertenkarte, Krankenversicherungskarte drin, den Personalausweis, auch halt das Vero Payment-Mean und das alles optisch so attraktiv dargestellt, dass jeder direkt verstanden hatte, worum geht es hier. Es war wirklich das Abbild der physischen Wallet, meiner physischen Wallet in einer digitalen Welt. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, nachdem sie das gesehen hat, das Video, ne, ich arbeite jetzt an dem Thema seit 5 Jahren, und hat gesagt, ey Papa, nachdem sie diese Telekom-Wallet gesehen hatte mit den ganzen Karten drin, ey, ich habe jetzt echt verstanden, was ihr da macht. Und hast du nicht einen Job für mich? Ich finde das total interessant an dem, was ihr da arbeitet. Ja, und dieser Aspekt, ja, nee, mal ganz ehrlich, es war ein Bild und dieser Späti, das ist so oft so, haben die Leute schon, jetzt weiß ich, worum es geht. Und die Story ging ja noch weiter, das kannst du aber dann gerne auch nochmal, Frank, erzählen. Das erstmal von meiner Seite.
Ja, also erstmal ganz wichtig, man konnte nicht nur Alkohol kaufen, man konnte auch Currywurst kaufen. Wir haben so ein bisschen was davon übergehabt. Das heißt, ich hatte die nächsten 2 Wochen relativ einseitige Ernährung, ne, die gute Mikrowellen-Currywurst. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, was auch mir aufgefallen war, als wir es präsentiert haben. Es waren ja vor allem auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen da. Das ist ja auch ein Kennzeichen des Sparkassentags, dass man da extra auch Nachwuchskräfte hat, die sich das mal anschauen. Die Welt der Vorstände,
Und mein Gefühl war, dass die sofort gesagt haben, ja, will ich haben. Ne? Und Dirk, wie ist es denn? Was ist denn so bei euch so die Erfahrung mit den Menschen, denen ihr diese Wallet zeigt?
Also absolut gleiche Reaktion. Man muss dazu sagen, warum ist das so? Wir haben ja im Prinzip sehr viel Aufwand da reingesteckt bei der Entwicklung dieser Wallet, dass wir wirklich über User Acceptance Tests genau das eigentlich im Endeffekt von den Bürgern verstanden haben, was sie eigentlich wirklich haben wollen und nicht irgendwas Künstliches gebaut, was irgendwie uns vielleicht als Technikern gefällt, sondern das, was wirklich den Bürgern im Prinzip und was eigentlich die Grundmotivation gewesen ist, also ich habe das schon angesprochen, ist ja, wenn ich heute mein physisches Wallet angucke, mein Portemonnaie und habe da 10 Plastikkarten drin, dann war es in der Vergangenheit noch bis vor 2 Jahren so, wenn jemand über Digitalisierung nachgedacht hat, hast du halt quasi für jede Plastikkarte eine eigene App gehabt. Das heißt, zum Schluss 10 Apps, für jede Plastikkarte eine eigene und dann verzieht das Chaos tobt und keiner wusste in irgendeiner Form wann, wo, wie, welche App benutzt werden kann. Das ist aber alles Käse. Wir wollen nach vorne eine zentrale digitale Wallet haben, mit der wir alle Arten von Nachweisen eben haben, nicht nur den Personal Ausweis, Führerschein, eben auch alle Zahlungsmittel, Verokarte an der Stelle jetzt schon genannt, aber ich habe dann eben auch meine Krankenkassenkarte da drin, ich habe nach vorne sogar meine Geburtsurkunde da drin, meine Eheurkunde, mein Studienabschluss, mein Bahnticket, meine Bahncard, alles, was ich mir vorstellen kann, was ich brauche. Ist
E-Auto-Tankkarten würden auch gehen?
Dann alles, ich kann alles, ja. Da rein, jede Art von alles, was in der physischen Welt analog, ja, irgendwie als Information existiert, das stellen wir als sogenanntes Credential, als Nachweis, mhm, in dieser Wallet aus, tun das über entsprechende Issuer mit einem Qualitätssiegel versehen, über den QTSP und können dann im Prinzip das in der Wallet anzeigen, wie so eine eigene einfache Checkkarte. Das war genau das, was die Leute alle verstanden haben, dass die gesehen haben, okay, ich habe hier eine Menge von meinen Checkkarten alle untereinander und wir werden nach vorne sogar noch unterscheiden, ob das im Endeffekt meine eigenen hoheitlichen Dinge sind oder ob ich zum Beispiel die auch von meiner Firma im Endeffekt mit drin habe. Das werden dann so Rolodex-Darstellungen sein, wie man das auch von dem Apple kennt, dass immer die Karte, die ich gerade auswähle, vorne ist und dann kann man so weiterschieben mit der Hand und kann so nach und nach sich alle seine Karten, die man da drin als Credential abgelegt hat, eben anschaut. Und diese Usability, die ist eben genau ein entscheidender Schlüssel für das Thema Akzeptanz, neben der vielen Technik im Hintergrund. Aber das interessiert den Bürger ja gar nicht. Das hat einfach, wenn ich irgendwo hingehe und mich fragt irgendjemand nach meinem Nachweis, muss ich nicht mehr mein Portemonnaie mitnehmen mit all den 10 Plastikkarten, weil ich kann wirklich nur mit meinem Smartphone, das habe ich ja nur witzigerweise immer dabei, das haben wir alle gelernt in den letzten 10 Jahren, habe ich alles auf meinem Smartphone mit einer teilweise noch höheren Sicherheit, weil jetzt kommt nämlich was ganz Entscheidendes. Wenn heute jemand seine Kreditkarte oder seine Verokarte verliert und hat dann dummerweise noch auf die Karte, sag ich, seine PIN draufgeschrieben, was er nämlich vielleicht manchmal auch noch macht, obwohl er es nicht darf, kann diese Karte missbraucht werden. In Zukunft wird bei dem Thema Payment dieser Missbrauch gar nicht mehr möglich, weil nur wenn ich im Endeffekt meine eigene Identität als Person nachweise und im Endeffekt die ganzen Geheimnisse von meiner Zahlungskarte kenne, wenn die beiden Sachen übereinstimmen, nur dann kann ich im Endeffekt wirklich bezahlen. Und das führt dazu, dass ich einfach viel, viel mehr Sicherheit habe und der Zahlungsmissbrauch auch deutlich geringer wird. Das wird gerade relevant bei größeren Zahlsummen oder, wie es Olli gesagt hat, ganz richtig bei Alkohol, wenn ich dann noch zusätzlich den Altersnachweis mit integrieren muss. Das geht alles mit einmal.
Ja, oder wenn ich einen Mietwagen brauche, ne, dann müsste ich ja noch einen Führerschein dazu nehmen, ne, zu dem Personalausweis.
Personalausweis und Führerschein gleichzeitig und noch meine Zahlkarte, alles in einem Rutsch. Und dann habe ich im Endeffekt meinen Mietwagen angemietet und muss möglicherweise nicht mal mehr an irgendeinen Schalter, weil das geht dann wirklich an einem Terminal voll automatischer Schlüsselfeld raus und ich kann zu meinem Parkplatz zurück, wo der Mietwagen steht. Genau das sind die wirklichen Vorteile, die jetzt nach vorne damit entstehen. Und das alles eben sicher und wirklich intuitiv für den Bürger.
Eine ketzerische Frage muss ich stellen. Es gibt ja auch durchaus, ne, die üblichen Verdächtigen, die ja auch heute sowas wie eine Wallet anbieten, wie, ne, Apple und Google mit ihren Betriebssystemen. Glaubt ihr denn, dass ihr dagegen eine Chance habt?
Ja. Das ist ein ganz klares Ja. Das hat aber im Prinzip ein Ja-Aber. Man muss das Aber ein bisschen spezifizieren.
Ja.
Der Hintergrund ist, wenn man natürlich mal Technologie sieht und die standardisiert, wird jeder Entwickler auf der Welt irgendwann diese Technik bauen und einbauen können. Also wird auch eine Apple und auch eine Google diese Technologie der EODI-Wallet in ihre Geräte integrieren. Der entscheidende Punkt wird sein, wer kriegt eigentlich jetzt das eigentliche Ausweisdokument, also ich sprich meinen deutschen Personalausweis oder den Reisepass von Deutschland, die werden ja hoheitlich vom Staat ausgegeben. Und genau da kommt jetzt eine große Verpflichtung auf die Europäer zu, nicht nur auf die Deutschen, auf alle europäischen Länder. Und da gibt es aktuell einen gemeinsamen Konsens, dass man quasi diese europäischen Ausweisdokumente erstmal nur in europäische Wallets entsprechend ausgeben wird und also nicht in die Wallets von Google und von Apple. Mhm. Unter anderem, um damit auch das Thema europäische Souveränität eben zu stärken und zu sagen, wir haben diese. Trotzdem wird es nicht ewig so sein, dass es quasi nur in der EODI-Wallet dann funktioniert. Und wir werden bestimmt auch von Google und Apple diese Technik sehen. Aber ich glaube, wenn wir in Europa schon mal eingeführt eingeführt und erfolgreich für, keine Ahnung, die Hälfte der 320 Millionen Europäer, wenn wir ein einheitliches europäisches System haben, dann ist das auch eine ganz andere Marktpositionierung gegen eine Google und Apple. Man wird im Endeffekt damit auch dann entsprechend auch ganz anders auf Augenhöhe mit diesen Anbietern agieren können. Trotzdem wird es aber, wie gesagt, keine Technologie-Exklusivität geben, dass nur wir diese Technik als solches haben. Es geht eher darum, wer ist dann auch wirklich berechtigt, dass diese Ausweisdokumente in der Wallet entsprechend drin sind. Und wir arbeiten ja auch mit Google, das will man auch ganz, will ich auch ganz deutlich sagen, auch sehr eng zusammen. Gerade bei dem Thema Zero Knowledge Proof ist die Google, was das Thema technische Implementierung dieser Dinge betrifft, ist auch wirklich ganz weit vorne mit vielen anderen, auch mit uns. Und das wollen wir auch weiterhin nutzen. Und man kann ja auch in eine Apple Wallet, eine Google Wallet dann auch entsprechend Dinge hineinladen, wie eben eine Bahncard zum Beispiel, Event-Tickets oder eine Geburtsurkunde. Das wird alles funktionieren. Aber um die hoheitlichen Ausweise selbst, also sprich den Personalausweis und Reisepass, das wird eigentlich das große, große Politikum sein, dass da Europa sich selbst auch positioniert und sagt, okay, wir haben diese Ausweise und die Amerikaner werden die natürlich genauso lesen wollen und können und auch müssen. Mhm. Und vice versa wird das im Prinzip dann genauso auch über den großen Teich rüberschwappen. Jeder hat vielleicht gehört, dass jetzt auch die Apple experimentiert mit einem Reisepass in Kalifornien und also an der Westküste, an der Ostküste. Und also man geht diese Wege und wir werden, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren eine Menge an Dynamik erleben. Und am Ende des Tages geht es um Sicherheit, geht es um Souveränität für die Europäer. Und wenn wir das in einer gemeinsamen Koexistenz auch mit den amerikanischen Firmen hinkriegen, ohne dass wir zweiter Sieger sind in Europa, dann wird das auch gut funktionieren. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber erstmal unsere Hausaufgaben machen und müssen auch erstmal zeigen, was wir können, bevor wir wieder alles nur abgeben. Und dann die erste Halbzeit der Digitalisierung haben wir schon verloren, die zweite will ich nicht auch noch verlieren.
Okay, zeigen, was wir können, ist das Stichwort, Olli. Wir hatten ja auch prominenten Besuch auf dem Stand.
Ja, und das hatten wir wirklich in einer sehr dynamischen Art und Weise. Also wir wussten, glaube ich, 2 Stunden vorher nicht, ob Minister Carsten Wildberger, also der erste und neue Minister eines Digitalministeriums in Deutschland, wir warten ja alle schon ungefähr 200 Jahre auf so ein Ministerium, der erste Minister war halt der erste Minister und der einzige bis jetzt Digitalminister war halt bei unserem Stand, an unserem Späti und hat sich halt mit Dirk, mit dir, mit anderen zusammen dann genau diese Wallet zeigen lassen. Und ich fand es sehr faszinierend, weil er sofort verstand, worum es ging. Ja, er hat sich, und man sieht das ja auf dem einen oder anderen Bild, er hat sich dann selber auch an den Laptop gesetzt, beziehungsweise über den Laptop gebückt und hat dann unser Online-Banking entsprechend bedient, um einfach mal zu sehen, wie die Transaktion aus diesem Späti heraus dann direkt auch in der Internetfiliale in unserem Online-Banking angekommen ist. Wir hatten ja wirklich einen Showcase, der nicht nur einfach ein Klick-Prototyp war, sondern mit der Wallet hast du eine entsprechende Zahlung, also mit der Telekom-Wallet, mit dem Vero, Payment-Mean hast du eine entsprechende Zahlung ausgelöst, die ist dann im Backend angekommen, verarbeitet worden im OS Plus und dann hat sich Minister Wildberger das OS Plus angeschaut und die Transaktion wiedergefunden, also das, was er da gekauft hat. War sehr interessant. Er ist sehr motiviert, glaube ich. Bringt natürlich ein hohes Verständnis mit, weil er halt auch aus der Privatwirtschaft kommt und auch gerade aus einem Bereich, wo E-Commerce, wo Customer Journey, wo Customer Experience, wo Payment ganz, ganz wichtige Themen sind. Und deswegen hoffen ja, glaube ich, nicht nur Dirk und ich, dass er den ganzen Thema einen Drive mitbringt. Hat er ja auch gesagt. Er hat ja dann nachher, er war vor seiner Rede bei uns am Späti. Auf der Rede selber hat er dann ganz prominent auch das Thema Wallet platziert und hat uns, und das hat uns ja dann auch motiviert, jetzt nochmal doppelt viel Gas zu geben, auch mit den entsprechenden Untersuchungen, hat uns eingeladen, einfach mitzumachen. Das heißt, er hat das Public-Private-Partnership-Thema in eine Einladung umgemünzt, die er öffentlich vor der großen Bühne von mehreren tausend Vorständen entsprechend auch ausgesprochen hat. Ja, dann schauen wir, dass dementsprechend auch Taten folgen. Ich glaube daran, wir sind sehr motiviert und die Idee als solches hatten wir jetzt ja schon mehrfach auseinandergelegt und analysiert. Die Idee als solches ist eigentlich ein No-Brainer, weil ich will noch einen Satz sagen, wir bauen ja auch etwas, was noch nie vorher da war. Und das motiviert mich auch mit Google und Apple und ich bin bei dir. Wir sind auf der einen Seite Konkurrenten, aber wir arbeiten auch mit denen zusammen. Was mich motiviert, zu glauben, dass wir Chancen haben, neue Produkte, die halt wirklich Identity, Payment, Wallet kombinieren im Sinne der besten Customer Experience, gibt es heute nicht. Es gibt noch keine einzige Firma, die praktisch das physische Portemonnaie digitalisiert hat. Wir haben verschiedenste Apps. Ne? Keiner will nachher 5 Apps haben, weil er 5 Ausweise irgendwo hat. Wenn wir das alles zusammendenken können, haben wir tatsächlich auf einem Fair-Level-Playing-Field-Chance, obwohl wir nicht die Betriebssysteme besitzen, auch nicht die Browser, trotzdem eine gute Wallet zu bauen, die beim Kunden dann akzeptiert wird.
Ich würde das gerne noch verlängern an der Stelle.
Ja,
ich glaube,
gerne.
Man weiß, wie eng eigentlich im Endeffekt Minister und auch Kanzler immer getaktet sind. Wir kennen das ja alle noch von der CeBIT. Kanzlerbesuch Angela Merkel, das war exakt im Prinzip 10, 12 Minuten, dann ging es weiter. Er hat sich wirklich etwas mehr als 30 Minuten Zeit genommen, hat sich das wirklich ausführlich präsentieren lassen, der Carsten Windberger. Und er ist technisch auf der einen Seite affin, aber so wie Olli auch sagt, eben im Prinzip auch ausreichend, sagen wir mal, mit einem gesunden Menschenverstand als Bürger unterwegs. Sagt, was muss ich eigentlich tun, damit es im Endeffekt auch die Akzeptanz bei den Menschen findet? Und wir hatten dann auch so eine kleine Wette neben dem super tollen Use Case rund um das Thema Payment, was ihn schon mega beeindruckt hat. Hat er dann gefragt, kann ich denn auch andere Nachweise reinladen? Und da haben wir ihm das Beispiel mit der Krankenkassenkarte gebracht und da hat er gesagt, ja, wie lange dauert das? 5 Minuten. Und da habe ich ihm gesagt, ich lade eine AOK-Gesundheitskarte innerhalb weniger als 5 Sekunden und nach 2 Sekunden war sie wirklich in der Wallet drin. Genauso wie ich sie heute physisch im Endeffekt eigentlich sonst gedruckt irgendwie von der Krankenkasse kriege. Nur mit dem kleinen Unterschied, ich muss dafür als Krankenkasse keine Beträge mehr von um die 100 Millionen im Jahr aufwenden, um eben diese teuren Plastikkarten zu produzieren. Wir müssen ja auch mal noch den ökonomischen Effekt dieser Digitalisierung auch noch mal mit ansprechen. Wir werden in Zukunft viele von den Plastikkarten, die heute mühsam hergestellt werden und damit auch ressourcenunschonend, weil auch diese Plastik ist ja nicht gerade im Prinzip toll für unsere Umwelt, die werden wir nicht mehr brauchen, weil wir das alles komplett vom Tag 1 an dann voll digital Issuen und ausgeben, in die Wallet reinladen. Ich glaube, das muss man halt auch noch mit berücksichtigen, dass dieses gesamte Ökosystem, was da entsteht, ja nicht nur die Digitalisierung der Identitäten mit sich da reinbringt, sondern eben noch zusätzlich eben auch Nachhaltigkeitsaspekte mit sich bringt und natürlich auch eine Kosteneinsparung.
Mhm. Ihr habt mir ja schon quasi meine Rausschmeißerfrage vorweggenommen beziehungsweise darauf geantwortet. Die wäre nämlich gewesen, wie geht's weiter? Olli, wie geht's weiter bei den Sparkassen? Dirk, wie geht's weiter bei der Telekom auf den Weg zur möglichen Eudi-Wallet? Und ich habe verstanden, wir werden auf jeden Fall auch schauen, dass wir mit der Politik das besprechen, dass wir vielleicht gemeinsame Themen auch vereinbaren, dass wir miteinander kooperieren. Auch das habt ihr heute mehrfach gesagt, ne? Kooperation ist wichtig. Aber vielleicht jeder noch so 1-2 Sätze, aber eben nicht mehr zum Thema, wie geht's denn weiter? Wie geht's weiter bei uns?
Ja, also wir werden auf jeden Fall jetzt das Angebot untersuchen, welches ja im Oktober letzten Jahres ausgesprochen worden ist, selber Wallet zu werden, also selber vielleicht Wallet-Funktionalität in die Sparkassen-App zu integrieren. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir das alles selber machen müssen. Also da kann man im Hintergrund, im Backend, wie auch immer, ganz, ganz viel mit Kooperationspartnern machen. Fällt mir zum Beispiel die Telekom ein. Wir überlegen aber genauso, und das machen Dirk und ich ja schon eine Weile, nicht zusammen ein Ökosystem aufzubauen, anstatt jetzt wirklich eine EU-ID-Wallet nur für die Sparkassen zu überlegen, ob man nicht deutschlandweit was machen kann. Also da gibt es viele Facetten und aktuell würde ich sagen, setzen wir einfach auf mehrere Optionen, weil wir wissen alle bei so einem großen Thema nicht, wie wirklich, was wird der Kunde nachher tun. Mir gefällt die Idee, dass wir in Deutschland mit deutschen Firmen was zusammen machen und dabei den Link zu Europa entsprechend auch nehmen. Also gefällt schon, ohne jetzt die Nicht-Europäer ausschließen zu wollen, aber es wäre ganz gut, wenn wir einfach mal aufholen würden.
Von unserer Seite aus auch ein klares Commitment für die EUDI-Wallet, auch in einer Logik, dass wir quasi da drin wirklich den Digitalisierungsturbo sehen. Das ist unser Verständnis. Wir glauben allerdings, und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es eigentlich dann am besten funktioniert, wenn wir in Deutschland uns jetzt nicht damit beschäftigen, dass wir 5, 6 Wallet gleichzeitig nebeneinander entwickeln, sondern dass wir alle Kräfte bündeln. Ich betone alle Kräfte im Sinne von, auch da gibt es keine Exklusivität für niemanden, auch nicht für uns. Und dann gemeinsam mit den Kollegen auf unserer Sprint D, die ja auch entsprechend an einer Wallet-Entwicklung für die Bundesregierung arbeiten, mit der Bundesdrucker mit Lissi, ID Union, wie sie alle heißen, im Endeffekt gemeinsam ein großes Ökosystem aufbauen, das wir uns auch mit einbringen wollen als Telekom, um dann wirklich eine starke, ich nenne sie mal ID-Wallet für Deutschland entsprechend zu haben. Und mit diesem Startpunkt können wir, glaube ich, Momentum generieren, können wir Geschwindigkeit generieren und das brauchen wir auch, wenn wir ehrlich sind. Denn wir sind in Deutschland jetzt nicht gerade ganz vorne, was das Thema Digitalisierung der Identitäten betrifft. Das haben wir mehrfach schon dargestellt. Insofern glaube ich, dass dieses Momentum das A und O ist und ich bin auch ein Fan davon, dass wir eben vom Tag 1 an möglichst viele Use Cases mit dieser Wallet unterstützen. Nicht nur Dinge im Bereich E-Government, sondern dass wir halt auch wirklich neben dem Ausweis und Führerschein noch viele andere Dinge da reinkriegen. Den digitalen Kfz-Schein, wir haben die elektronische Gesundheitskarte, die haben wir schon angesprochen, die Bankkarten mit Vero, die Kreditkarten, wir haben das Thema Studienabschluss, wir haben das Thema Mitgliedsausweise, Unternehmensausweise, wir werden zum Beispiel bei der Telekom das Thema Zugangsmanagement so kombinieren, dass nur noch, wenn mein Personalausweis und mein Mitarbeiterausweis identisch sind, ich Zugang Zugang dieser Hochsicherheitsbereichen bekomme. Und das machen wir gemeinsam mit der DATEV, also auch die werden mit Teil dieser Partnerschaft sein, das Thema Vollmachten. Wenn wir überlegen, wie viele Menschen heute im Auftrag von anderen unterwegs sind, egal ob das bei der Patientenversorgung ist, für Menschen, die schon gar nicht mehr im Endeffekt vielleicht alleine Entscheidungen treffen können oder im Prinzip Steuerberater, Steueranwälte, wo sie für ihre Klienten tätig sind. Da gibt es so viele Use Cases. Und wenn wir das alles am Tag 1 im Endeffekt, wenn wir mit der EUDI-Wallet in Deutschland starten, alles anbieten können, da braucht es halt viele, die mithelfen, sowohl auf der Realisiererseite als eben auch auf der Anwenderseite, dann glaube ich, werden wir einen sehr, sehr schnellen Erfolg dieser Technologie in Deutschland haben. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, ich glaube, wir müssen alle gesellschaftlichen Gruppen mitnehmen, auch die Zweifler, auch die vielleicht ständigen Kritiker. Und diese Technik muss auch von hinten bis vorne durchleuchtet werden, auch von dem Chaos Computer Club. Auch dazu stehe ich. Das muss von allen getragen werden. Dann wird es auch wirklich funktionieren und wird eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen. Und das ist meine etwas längere Beschreibung zugegebenermaßen für das Thema Public-Private Partnership. Das heißt, nur wenn alle gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland diese Idee unterstützen und sie gemeinsam und dann aber auch schnell einführen, dann werden wir auch in Europa hoffentlich wieder Boden gut machen und werden bei der Digitalisierung viel, viel schneller vorankommen als wir in der Vergangenheit.
Also ich bin hooked, aber nicht erst seit heute. Was ist euer Tipp? Wann kann ich die EUDI-Wallet so nutzen, dass ich da meine E-ID reinbekomme und mal mindestens meinen Führerschein?
Also ich kann es sagen, für uns, wir wollen gerne mit einigen großen Kunden, zum Beispiel mit der DATEV, wollen wir im Herbst diesen Jahres das schon pilotieren. Das wird dann noch nicht eine breite Menge der Bevölkerung erreichen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wenn all das, was der Carsten Wildberger in Nürnberg uns in diesem sehr umfangreichen Diskussionen und auch auf der Bühne erzählt hat, wenn das halbwegs nur zur Hälfte eintritt, glaube ich, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres einen breiten Massenmarkt-Launch von der EUDI-Wallet spätestens sehen werden, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, aber allerspätestens im Frühjahr nächsten Jahres.
Ja, das wäre schön. Und ich würde sagen, dann treffen wir uns spätestens im Frühjahr nächsten Jahres wieder oder wenn eben die EUDI-Wallet dann am Markt ist. Ich glaube, dann haben wir wieder auch viele neue Dinge zu erzählen. Bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Darf mich bedanken für die vielen interessanten Hinweise, für die Insights, die wir heute bekommen haben und würde mich freuen, wenn wir das in ähnlicher Runde wirklich dann nochmal machen können, wenn dann wirklich die EUDI-Wallet am Markt ist. Vielen Dank an euch beide.
Dankeschön dir.
Sehr gerne.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.